Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu diesen Zwischentönen begrüßt Sie Florian Felix Wey. Und zwar aus einem Studio in Stuttgart, denn mein Gast wohnt hier in der Nähe auf dem Lande. Geboren ist er allerdings 1962 nicht in Schwaben, sondern in einer der ganz wenigen Ortschaften der Welt, die ein doppeltes Z im Namen tragen. Jetzt grübeln wir alle mal kurz und kommen dann aufs österreichische Mürzzuschlag. Und da mein Gast ein Mann ist, handelt es sich nicht um Elfriede Jelinek, die berühmteste Mürzzuschlägerin der Moderne, sondern um den Wirtschaftspublizisten Wolf Lotter. Herzlich willkommen, Herr Lotter.
Hallo.
Ist ein Einwohner von Mürzzuschlag ein Mürzzuschläger, ein Mürzzuschlagender oder wie nennen die sich?
Die nennen sich bizarrerweise Mürzer, weil sie das abkürzen. Ich glaube, da ist der eigene Name der Stadt zu kompliziert und dann macht man einen Kürzel raus.
Die Mürz ist ein Fluss, wenn ich das...
Die Mürz ist ein Fluss.
Aber was ist der Zuschlag? Das, was man bezahlen muss, um sie anzugucken oder drin zu baden?
Das könnte man vermuten, nachdem es sich dort um eine stark subventionierte Gegend handelt, wäre das zumindest naheliegend. Der Zuschlag könnten die kleinen Flüsse sein, die da noch reingehen. Aber tatsächlich ist es, und das ist ganz interessant, slowenischer Herkunft, slawischer Herkunft, weil die ja vor den Bayern dort gesiedelt haben. Und es hieß schlicht und ergreifend Muaritze. Und das hat sich sozusagen dann im Laufe der Zeit weiterentwickelt zum Mürzzuschlag.
Jetzt müssen wir noch sagen, wo das ist. Also so in etwa in der Mitte zwischen Graz und Wien.
Ja, genau. Also am Semmering, einer alten Tourismusgegend, dem österreichischen Zauberberg, aber eine schwere Industriegegend. Das heißt, gleich nach der Pracht des Bürgertums kamen dann die Fabriken, die sozusagen die Pracht des Bürgertums nährten. Und aus der Ecke bin ich. Also nicht aus der schönen, sondern aus der eher fabriksorientierten Ecke.
Nun mögen Sie sich vielleicht ein bisschen wundern, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich gleich so verstiegen einsteige in dieses Gespräch. Denn einen Wirtschaftspublizisten stellt man sich gewöhnlich als humorlosen oder eher humorlosen BWLer vor mit einem MBA-Abschluss und einer anschließenden Karriere bei Ernst & Young oder McKinsey. Sie, Wolf Lotter, kommen aber aus einem anderen, eher kulturell geprägten Umfeld und denken. Gelernt haben Sie Buchhändler?
Buchhändler, genau. Gelernt, nie ausgeübt. Das heißt, ich bin sofort nach der Lehrabschlussprüfung, wie das hieß, habe ich gekündigt bei einem übrigens sehr angenehmen Unternehmer und sehr angenehmen Chef, weil ich freier Schriftsteller werden wollte und das auch einige Zeit durchgezogen habe, allerdings mit überschaubarem materiellen Erfolg. Das heißt, ich musste dann letztlich doch arbeiten gehen.
Mürzzuschlag hat ungefähr 8.500 Einwohner. Gab es da die Buchhandlung, wo Sie gelernt haben, in so einer kleinen Stadt?
Nein, es gab zwar eine Buchhandlung, aber dort habe ich nicht gelernt. Ich musste morgens um 5 in den Personenzug, hieß das, ein sehr verrauchtes Ding, eine Stunde in einen Ort fahren, der Kapfenberg heißt und den ich öfter gesehen habe, als ich vergessen kann bis heute. Und dort habe ich meine Lehre gemacht und dann die zweite Hälfte meiner Lehre, weil ich mit den Leuten nicht klarkam in Kapfenberg, habe ich dann in Wien absolviert, was ein großes Glück war.
Da sind wir schon in Wien. Da haben Sie dann an der Hochschule für Musik, wir reden immer noch vom Wirtschaftspublizisten, an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst studiert. Kulturmanagement, was in der Art?
Ja, kulturelles Management, das war einer der ersten Lehrgänge im deutschsprachigen Raum überhaupt und das war eigentlich ein Zufall. Ein Bekannter hat mich darauf hingewiesen, dass man das machen könnte und ich bin dann vorstellig geworden bei den Herren Ernst Häusermann, also ehemaliger Burgtheaterdirektor, der das gemacht hat und der mir sehr zugetan war, und Marcel Bravi, der in Österreich eine Legende ist, weil er sozusagen den Opernführer im Fernsehen gemacht hat.
Auch in Deutschland in jedem bürgerlichen Haushalt eigentlich drin stand. Der
und ein fantastischer Mensch, also beide, die haben mich ein bisschen ins Herz geschlossen, ich die auch, und dann nahmen mich die auf, das war sozusagen das Prozedere. Und ja, dann war ich sozusagen im kulturellen Management und habe mich dort orientiert.
Dann haben Sie anschließend eine für mich fast unbegreifliche Leistung vollbracht, nämlich über 20 Jahre hin. hinweg Monat für Monat einen großen Essay für die Zeitschrift Brand 1 zu schreiben. Das macht ungefähr, das ist eine Wirtschaftszeitschrift, reden wir gleich drüber. Das macht ungefähr, also mehr als 250 Essays dabei. Sind Sie doch ökonomisch ein Autodidakt, oder nicht?
Ja, also ich habe zwar natürlich im kulturellen Management das Privileg gehabt, mit sehr guten Lehrern auch aus St. Gallen, aus der Hochschule St. Gallen zu tun zu haben und die Grundbegriffe des Ökonomischen beigebracht zu werden. Aber, und das war viel entscheidender, ich hatte damals sozusagen diesen unternehmerischen Spirit, weil als junger Mensch willst du die Welt verändern. Mir haben die Unternehmen, so wie sie waren, alle nicht gefallen und das hat mich in die richtige Richtung getrieben. Und dazu kam dann sozusagen auch immer erklären zu wollen, warum das so ist, wie es ist in der Ökonomie, was so selten passiert und wie denn diese Dinge alle miteinander zusammenhängen.
Die Zeitschrift Brand 1, das war, glaube ich, Mitte der 1990er Jahre, als sie gegründet wurde, hat im Grunde ja eine kleine Revolution im wirtschaftspublizistischen Bereich ausgelöst, weil die versucht haben, ich würde es mal Wirtschaftsbelletristik nennen, also Wirtschaft mit Sprache zu erzählen, zu schildern und nicht einfach nur erklären durch Zahlen. Gab es dafür ein Vorbild? Sie waren mit in der Gründungsmannschaft?
Es gab dafür im Grunde genommen im deutschsprachigen Raum kein Vorbild. Es gab eher die Vorbilder unter den internationalen Magazinen. Es war ein bisschen der New Yorker dabei, damals ganz bestimmt auch noch Wired. Wir haben 98 gegründet. Also es war offensichtlich, dass diese Vorstellung von was ist Management eben weniger zu tun hat mit First oder Business Class und weniger mit all den Dingen, den Privilegien, die man damit verbindet und der Langeweile dieser Routinearbeit, sondern einfach mit der Möglichkeit, die Welt zu verändern zum Besseren. Was immer das im Detail dann heißen mag, aber man wird ja Unternehmer, weil man etwas bewegen will, etwas unternehmen will. Und das war unsere Motivation.
Es gibt auch ganz andere Unternehmer. Und da kommen wir zur Musik. Die Zwischentöne mit dem Wirtschaftspublizisten Wolf Lotter. Und er hat natürlich auch Musik ausgewählt und mitgebracht. Und den ersten Titel sage ich jetzt erstmal gar nicht an. Der ist nämlich quasi selbsterklärend. Beziehungsweise da erklärt jemand mit Klavierbegleitung seine Weltsicht. Und über die reden wir dann anschließend.
Ja, wer sagt denn, dass ich auch wirklich schießen muss, weil ich heutzutage einen Revolver trag? Ja, wo seht ihr denn da einen Zusammenhang, weil ich Hände hoch von euch verlang? Nein, ich liebe euch und ich schieß nicht gleich. Warum habt denn ihr so schrecklich Angst vor mir? Ich bin Mensch und Christ und ein Revolver ist kein Zeichen von Gewalt, wenn ich ihn halt. Ja, wer sagt denn, dass ich auch jemand töten muss, wenn ich überdies zufällig wirklich schieß? Sagt mir, wer von euch das für eine Drohung hält, wenn die Kugel fliegt und jemand fällt? Nein, ich liebe euch und ich töte nicht gleich. Warum habt denn ihr so schrecklich Angst vor mir? Ich bin Mensch und Christ und ohne Zweifel ist ein Mord für mich sehr mies, auch wenn ich schieß. Ja, wer sagt denn, dass ich nicht eure Freiheit will, weil ich ohne Hass die Tür verrammeln lass? Wieso seht ihr das Haus als ein Gefängnis an?
Wumm, das war unverkennbar, Georg Kreisler. Das Kapitalistenlied aus dem Jahr 1965. Warum haben Sie das mitgebracht, Wolf Lotter? Weil da der kapitalistische Unternehmer sich selbst erklärt oder weil es eher was über das Bild des Unternehmers erklärt?
Ich glaube, das gilt sowohl als auch. Also was wir ja da gehört haben, ist ja eine Analyse, die nach wie vor gültig ist. Nicht? Es ist zynisch, es ist natürlich auch menschenverachtend. Ich erkenne zum Beispiel auch die berühmte Homeoffice-Bürodebatte drin wieder. Nicht? Also wenn man die Tür verrammeln lässt, ja, das ist ja genau das, was das alte Management durchaus will. Also es ist zu kritisieren, dass wir in den Organisationen und Unternehmern Menschen haben, deren Menschenbild tatsächlich von oben herab ist, egal wie sehr sie auf Augenhöhe plädieren dabei. Und ich glaube, dass das Kreisler früher schon sehr gut erkannt hat, was da los ist. Also dieses menschenfreundliche Gesäusel ist nicht echt, es ist nicht wahr, es ist nicht wahrhaftig. Auf der anderen Seite erkennen wir natürlich darin auch, ich kenne ja viele Leute, die mit dem Wort Kapitalismus schon ein Problem haben, was ich nicht habe, weil ich glaube, dass es sehr viel getan hat für uns, was uns heute die Möglichkeit bietet, den Kapitalismus überhaupt mal zu kritisieren und zu verändern. Also da gibt es natürlich auch welche, die haben gar nicht verstanden, dass es sozusagen eine Art ja, paradoxe Intervention vom Kreisler ist, dieses Lied geschaffen zu haben. Denn umgekehrt hat er sich ja noch viel mehr über die Beamten und über die Verwalter aufgeregt. Da gibt es ja auch wunderbare Stücke, die man immer wieder hören sollte. Also unterm Strich, es ist eine Gesellschafts- und Menschheitsverwaltung Menschenanalyse, die der Kreisler da gemacht hat. Und natürlich trifft das auch auf die Wirtschaft zu. Und so muss man sie auch sehen. Sie ist keine Schublade, die man irgendwie zumachen kann oder irgendein Silo, der irgendwo anders steht. Das ist die wirkliche Welt mit wirklichen Menschen und die sind nicht immer nett.
Also ich habe dann im Internet ein bisschen nach Analysen zu diesem Song gesucht und stoße auf ein Chor-Wiki eines Arbeiterchores. Und da wird erklärt, was das ist. Und ich zitiere mal, der Umschlag der bürgerlichen Herrschaft in eine offene Gewaltherrschaft wie den Faschismus ist mit Kreislers ironischem Lied auch antizipiert. Also man kann es auch noch ganz klassisch wie die 68er lesen.
Ja, gewiss, gewiss. Aber ich glaube, das ist auch eine Lesart, die so konventionell ist, dass sie einem Arbeiterchor entspricht, wenn er sich nicht weiterentwickelt hat. Das würde ich jetzt auch mal anmerken wollen.
Ich lese beim Wikipedia-Eintrag über Ihren Heimatort Mürzzuschlag. Sie haben es schon angedeutet, das ist ja eigentlich eine schöne Gegend und dann wurde sie zur Industriegegend. Ich lerne, dass der erste rostfreie Stahl wurde nicht in Schlesien oder im Ruhrgebiet hergestellt, sondern in Mürzzuschlag 1912. Und dann steht da, Mürzzuschlag war eine Arbeiterstadt. Kommen Sie aus diesem Milieu?
Ich komme aus diesem Milieu. Mein Vater war zwar nicht in diesem Stahlwerk, kam aus dem Krieg, aus dem Zweiten Weltkrieg, nur mehr mit einem Bein zurück. Er war also in den kurzen Tagen seines Wehrmachtseinziehens so verletzt worden und hat auf der Bahn gearbeitet, bei den österreichischen Bundesbahnen. Das war die zweite Alternative. Also wenn man im Mürzzuschlag lebte, konnte man entweder auf der Bahn arbeiten oder man konnte im Stahlwerk arbeiten. Nun gab es bedauerlicherweise Mitte der 70er Jahre, ich war 12 Jahre alt, die Energiekrise. Und damit war das Stahlwerk sozusagen das, was man, glaube ich, heute prekär nennt. Ja? Eine Zone der Verarmung und aus den guten Gehältern, aus den sicheren Leben wurden unsichere Leben und sind es zum großen Teil auch geblieben, weil die Menschen nie gelernt hatten und man hat es ihnen nie beigebracht und nie gesagt, wie sie sich auf eigene Füße stellen können. Und das ist eine gewisse Tragik. Damals hatte der Ort noch ein Drittel mehr Einwohner. Und ja, also man erfängt sich nicht in diesen Regionen, das ist das Traurige.
Ist das aber nicht für Sie persönlich dann ein Glück gewesen, dass oder wären Sie in diese Stahlarbeiterschicht hineingerutscht?
Auf jeden Fall. Also für mich war es ein großes Glück, dass dieses Unglück passiert ist, so wie das ja sehr oft ist. Man kann das vielleicht so vergleichen, jetzt, ohne jetzt zu pathetisch zu werden, die vielen Menschen, die aus Hunger und Not weggehen mussten, aus Europa nach Amerika und dort ein besseres Leben hatten, die also sich sozusagen bewegen mussten, haben etwas Besseres gefunden, als sie verlassen haben. Und das war bei mir auch so. Hätte es diese Krise nicht gegeben, hätten die Stahlwerke nicht dicht gemacht, würde ich wahrscheinlich in irgendeinem dieser Büros rumlungern oder längst arbeitslos sein, Langzeitarbeitsloser sein als Beruf.
Also aber schon in Richtung White-Collar-Worker. Sie haben ja dann auch mit der Buchhändlerlehre zwar was Ökonomisches, aber sozusagen das Unökonomischste, was es im Kaufmännischen gibt, nämlich den Buchhandel gemacht.
Genau. Erstens, weil ich zwei linke Hände hatte. Das heißt, ich war für Handarbeit überhaupt nicht geeignet. Ich hatte einmal einen Handarbeitslehrer, der mir im Zeugnis eine 2 zugestand, wenn ich nichts anfasse. Weil ich ihm schon mehrere Werkzeuge ruiniert habe. Ich war immer ein großer Enthusiast. Also ich wollte das immer machen, aber ich kann es nicht und ich kann es bis heute nicht. Ich bin nicht geboren für das, was man früher ehrliche Arbeit genannt hat und was man heute ja auch noch sehr oft darunter versteht. Also wenn man schwitzt und sich anstrengt, das ist nicht meine Welt. Und ich gestehe, dass ich das manchmal auch ein bisschen bedauere, weil das Milieu, aus dem ich komme, da galt das schon was. Nicht? Das war schon wichtig, dass man sich sozusagen bemühte und Muskeln aufbaut bei der Arbeit und ja auch seine Gesundheit ruinierte letztlich. Mhm. Das galt ja als besonders edel und vorbildlich, aber das fehlt mir.
In Ihren Büchern heute, eigentlich seit vielen Jahren, taucht immer wieder ein Stichwort auf, das sozusagen den Bogen zurückschlägt in diese Herkunft, nämlich das Stichwort Industrialismus. Was meinen Sie damit?
Industrialismus ist im Grunde genommen die Form, die Lebensform, Wirtschaftsform, Gesellschafts- und Kulturform, die es in der Industriezeitalter sich entwickelt hat und die unser Leben bis heute bestimmt. Man muss das nicht unbedingt verwechseln mit Industrie- und Produktionswirtschaft, die heute ja wesentlich anders funktioniert und nicht mehr diese Fließbandwirtschaft ist sehr oft, sondern menschenleere Fabriken mit Algorithmen und Robotern. Aber die Leute haben immer noch dieses Gefühl, die Fabrik, das steht für Wohlstand, für Aufbau, für langfristige Sicherheit. Und das ist Industrialismus und das finden wir in den Organisationen. Das Management, so wie wir es kennen, ist ein Kind dieses Industrialismus und die Gesellschaft ist das auch, obwohl wir überhaupt keine Industriegesellschaft mehr sind, das heißt schon seit den 70er Jahren, ist die Industrie nicht mehr der dominante und wesentliche Teil in der Ökonomie. Und es geht auch in Deutschland sofort, sind die Leute empört, wenn man sagt, die Industrie ist nicht mehr die Nummer eins. Tatsache ist, dass die meisten Menschen heute in wissensbasierten Dienstleistungen arbeiten, weit über 40% und der Industrieanteil weit unter 20% liegt. Und das ist schon viel für europäische Verhältnisse.
Haben Sie sozusagen in Ihrer eigenen Biografie, ich sagte Jahrgang 62, dann den Schritt in die Wissensgesellschaft, eben weg von der Industriegesellschaft, Sie sagen selber zwei linke Hände, ich muss wissensbasiert arbeiten, vorweggenommen?
Ich habe den für mich vorweggenommen, weil ich gesehen habe, dass es nichts nützt, wenn man sich darauf verlässt, dass das System sozusagen funktioniert. Also einer der Sätze, denen ich zutiefst misstraue, ist, vertraue dem Prozess. Nicht? Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man dem Prozess vertraut, dann wird man genau zu denen, die heute vor Veränderungen aller Art zurückschrecken und immer nach hinten schauen. Tatsächlich werden wir ständig dazu angehalten, ein paar Schritte nach vorne zu gehen. Und der Fortschritt, das ist so ein Begriff, den man mittlerweile fast nicht mehr wagt auszusprechen, aber das macht unser Leben aus. Wir müssen weg von dem, was nicht mehr gut ist, hin zum Besseren. Und das ist sozusagen erste Bürgerpflicht und bleibt es auch. Und gerade in Zeiten wie diesen sehe ich das ganz, ganz oben auf der Liste.
Wir haben einen kleinen Abschnitt übersprungen in Ihrer Biografie, also Kulturmanagement studiert. Dann kam ich mit Brand 1, 1998, sagten Sie. Dazwischen sind Sie aber ja schon journalistisch tätig gewesen, auch bei einer Wirtschaftszeitung. Das Bindeglied oder sondern das Sprungbrett war die in den 90er Jahren beginnende Digitalisierung. Stimmt das?
Ja. Das ist genau so ist es. Ich habe also als Biederer Kulturmanagement-Student sozusagen eine Ausstellung besucht, weil ich mich für Geschichte sehr interessiert habe, was ich dann ja auch ein bisschen studiert habe, über die Geschichte der Arbeitswelt. Und da gab es eine Ausstellung, das war Anfang der 80er Jahre, die mit den ersten PCs von IBM gearbeitet hat, mit diesen echten Personal Computern. Und ich war fasziniert vom ersten Moment an, wollte so ein Ding unbedingt haben und habe mir dann einen viel kleineren Computer, einen viel billigeren Computer gekauft und habe mir das alles selbst drauf geschafft und in fünf Jahre später, also Ende der 80er Jahre, war ich das, was man Computerjournalist nennt und das war ein sehr begehrter Teil der Publizistik, weil es kaum Leute gab, die sich damit beschäftigt haben, schon gar nicht mit der Kombination Kultur, Computer, Wirtschaft. Das war sozusagen dann das Glück. Und ich durfte von Anfang an lange, ausführliche Geschichten schreiben, weil die Verleger alle scharf drauf waren, endlich jemanden zu haben, der das machen möchte, damit sie Anzeigen für die Computerfirmen kriegen. Natürlich, das war der Hintergrund, den ich später dann auch mal verstanden habe, weil selbst die kritischste Geschichte, die man über einen Computer schrieb, immer noch Anlass war, sozusagen damals in diesem funktionierenden Werbemarkt Geld auf die Magazine zu schütten, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal besser wird, meistens vergeblich.
Und als Sie dann mit Brand 1 in einem Gründungsteam anfing, ich habe gelesen, dass da der DM-Chef Mitfinanzier war oder immer noch ist, stimmt das? Die Drogerie
also König. Götz Werner, man kann das ruhig aussprechen, Götz Werner war das große Glück, das sozusagen die Brand 1 AG letztlich hatte. Es gab verschiedene Investoren, manche haben ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer durchgehalten, aber die entscheidende Hilfestellung hat letztlich Götz Werner gegeben, der nach einigen Jahren da reinging. Und es war ein großartiger Mensch, der Journalisten niemals irgendwie gesagt hätte, was sie zu tun haben oder wie sie zu denken haben. Es war ein Leuchtturm. Und auch jemand, der ganz bewusst gesagt hat, ich möchte gerne ein Projekt finanzieren, bei dem ich nicht sage, wie es zu laufen hat und wo das auch nicht gegangen wäre, weil meine alte Freundin Gabriele Fischer, die Gründerin und Chefredakteurin von Brand 1, ein viel zu, und das meine ich sehr liebevoll, sturer Mensch ist, um sich das hätte gefallen zu lassen, was ja ihre Power ganz wesentlich ausmacht. Und das war eine sehr gute Kombination für viele, viele Jahre.
Haben Sie denn ein Publikum von Anfang an gehabt oder haben Sie das sich über die Jahrzehnte herangezogen?
Also was Brand 1 angeht und meine Einleitungen, also diese Essay-Stücke, das, glaube ich, war wirklich Aufbauarbeit. Da dauerte es schon einige Jahre, bis das akzeptiert war. Das war anfangs noch ein Fremdkörper. Man wirkte auch ein bisschen schrullig. Die Stücke hatten ja doch damals manchmal 40.000, 45.000 Zeichen.
Unfassbar.
Das ist lang.
Lang,
ja. Das ist lange. Das heißt, man sagte dem Menschen, ich möchte mindestens eine Dreiviertelstunde von dir, wenn du das liest. Und vielleicht noch in der Beschäftigung mehr. Aber es hat sich gezeigt, dass diese Form von Geschichten eben keine, ich sage mal, Raketenstarts sind, sondern eher flach ansteigende Startkurven haben, die ja sowieso verträglicher sind für die Aerodynamik. Und dann kam eins zum anderen und mit der Zeit hatte man ein festes Publikum, ein gutes Publikum, ein Publikum, das einen weiterempfohlen hat. Aber es unterschied sich doch ganz deutlich von diesen, sage ich mal, Blitzkarrieren, die es manchmal im Journalismus gibt, die aber dann auch blitzartig wieder vorbei sind.
Sie arbeiten seit einiger Zeit nicht mehr für Brands 1, aber ja. Die Zeitschrift gibt es immer noch.
Die gibt es immer noch, ja, genau. Und es ist immer noch Gabriele Fischer, Chefredakteurin, was mich sehr freut. Und ich glaube, dass es einfach ein starkes Bedürfnis gibt und starke Bedürfnisse gibt, dass das, solche Blätter existieren, die sagen, Wirtschaft ist auch noch mehr als die Frage, was in der Bilanz steht und die Zweifel, konstruktive Zweifel sehen an dem, was ist.
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich finde es unfassbar, wie man solche Essays mit dieser unfassbar Länge und Tiefe und Zeichenzahl 12-mal im Jahr schafft. Wie haben Sie das denn als Schreiber, zumal noch als junger Schreiber, bewältigt? Woher nahmen Sie das?
Na, so ganz jung war ich ja nicht mehr. Ich war ja schon gut in den 30ern, als ich da angefangen habe. Mit der Einsicht, dass man, wenn man, ich sage jetzt mal, anständig schreiben möchte und halbwegs anständige Ware abliefern möchte, einfach üben muss. Man muss wahnsinnig viel schreiben. Und ich hatte ja in den 10 Jahren zuvor, bevor Brand 1 da war, die Gelegenheit, für Wochenmagazine zu schreiben. Da musste man richtig ranklotzen. Und ich habe gesehen, dass das passiert, was überall passiert. Beim Klavierspielen, beim Gitarrespielen, beim Schreiben. Übung macht den Meister letztlich. Das ist so. Und je öfter man diese Dinger dann beherrscht, desto mehr ist der Kopf frei, um sich Gedanken darüber zu machen, was man zu schreiben hat.
Sie spielen also Klavier?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich kann das alles nicht. Völlig unbegabt. Ich wäre eine Katastrophe für die Musik. Eine Niederlage. Aber die Idee, dass man sozusagen täglich übt, ja, um irgendwann mal ein Konzert spielen zu können, die ist schon richtig.
Nulla dies sine linea. Ich weiß nicht mehr genau, von welchem antiken Autor dieser Satz stammt. Also kein Tag ohne Zeile. Das gilt auch für Sie.
Ja. Also Schreiben ist regelmäßiger und täglicher Bestandteil meines Lebens. Das heißt, ich schreibe jeden Tag mindestens 1 Stunde, manchmal 2 oder 3. Viel mehr werden es dann nicht. Bei Büchern mal eine Extraschicht. Aber das braucht es, um den Kopf in einen Zustand zu bringen, um so denken zu können, wie ich es gern hätte. Sagen wir es mal so.
Und dieses Denken und Schreiben findet ebenfalls in einem kleineren Ort statt, nämlich hier um die Ecke von Stuttgart in Köngen. Wie hat sie es denn nach Schwaben verschlagen?
Meine Frau ist Schwäbin und nach einer Odyssee über Hamburg, Berlin und Lüneburger Heide kam dann mein Sohn auch schon wieder mehr als 10 Jahren zur Welt und dann haben wir die Nähe der Familie gesucht und kamen hierher und gab es eine ganz gute Möglichkeit, das auch zu tun. Und da sind wir auch sehr froh, weil wir gut integriert sind in der Familie und das für uns eine große Erleichterung ist. Kulturell ist Schwaben für alle Nicht-Schwaben eine permanente Herausforderung, was aber auch nicht schlecht ist. Und man soll sich ja nicht unbedingt die Leute aussuchen, mit denen man nur alles gemein hat. Und man kann sich da selber hinterfragen und man kann die anderen hinterfragen.
Das meinen Sie die Volkskultur, die Sprache? Was meinen Sie da?
Ich würde alles meinen, ich bin heute mit dem Auto hierher gefahren und da hat man schon genug Erlebnisse, um sich sozusagen 14 Tage zu ärgern oder anzuregen. Also es gibt eine ganze Menge an, ich sag mal, Dingen, die sich unterscheiden. Das größte Problem, das ich immer habe hier, ist, dass es mich wahnsinnig erinnert an den Berufsethos und auch an die Kultur des Ortes, aus dem ich komme. Das verstehen viele nicht. Ich sage, das ist so weit weg und das ist was anderes. Aber es gibt hier diese Sehnsucht nach Fleiß und nach Routine, die mich natürlich aufbringt, weil ich sage, blinder Eifer schadet nur. Und wenn man in die Wissensgesellschaft geht, muss man mehr machen als sozusagen schaffe, schaffe, sondern man muss aber nachdenken, was man schafft. Und das war bei mir zu Hause genauso. Und vielleicht will es das Schicksal, wenn es sowas gibt, so, dass ich das jetzt sozusagen in meinen älteren Jahren nochmal erlebe, um mich herauszufordern und frisch zu halten.
Wir hören die Zwischentöne mit dem Publizisten Wolf Lotter und der hat jetzt einen Musiktitel mitgebracht, der thematisch quasi anknüpft an das Kapitalistenlied von Georg Kreisler, was wir vorhin gehört haben. Es sind die Beatles mit You Never Give Me Your Money. Worüber singen die da, Wolf Lotter?
Ja, Sie singen am Anfang darüber, dass Ihr Management sozusagen die Kohle nicht rausrückt und die Kreativen eigentlich die sind, die immer am wenigsten von ihrer kreativen Arbeit haben, während Sie von den Verwaltern, die Leute, die rundum um die Kreativen angesiedelt sind, die haben immer alle prächtige Gehälter und schöne Boni. Aber der Kreative selber ist ein armer Schlucker und das muss sich ändern in der Wissensgesellschaft. Darum bin ich ein großer Beatles-Fan und ich liebe dieses Lied sehr.
Am Mikrofon ist weiterhin Florian Felix Wey und ich unterhalte mich mit dem Wirtschaftspublizisten Wolf Lotter. Der ist bei seiner Musikauswahl, wie wir schon ein bisschen merken konnten, nicht nur musikalisch inspiriert vorgegangen, sondern auch textlich. Und was jetzt kommt, ein kurzes Stück, wird vom Vortragenden mit mindestens einer genauso langen und genauso wichtigen Vorrede geschmückt. Es handelt sich um den amerikanischen, heute würde man sagen, Singer-Songwriter Tom Lehrer und die Aufnahme stammt aus den frühen 1960er Jahren. Werwolf Lotter ist Tom Lehrer. Er lebt übrigens noch mit 96 Jahren.
Ja, Tom Lehrer ist eine Legende der Ironie und des gesungenen Sarkasmus, aber im positivsten Sinn, der seinen Landsleuten immer einen Spiegel vorgehalten hat. Und es geht in dem Titel um die so verbreitete, billige, inszenierte Empathie zwischen den Menschen, die man gerne in Festwochen der Brüderlichkeit inszeniert, aber nicht so meint. Und das ist ihm aufgefallen. Also er ist jemand, der Heuchelei nicht so wirklich leiden kann und das teilen wir ganz tief im Herzen mit.
One week of every year is designated National Brotherhood Week. This is just one of many such weeks honoring various worthy causes. One of my favorites is National Make Fun of the Handicapped Week, which Frank Fontaine and Jerry Lewis are in charge of, as you know. During National Brotherhood Week, various special events are arranged to drive home the message of brotherhood. This year, for example, on the first day of the week, Malcolm X was killed, which gives you an idea of how effective the whole thing is. I'm sure we all agree that we ought to love one another, and I know there are people in the world who do not love their fellow human beings, and I hate people like that. Here's a song about National Brotherhood Week.
So eine fröhliche Musik, so ein böser Text. Tom Lehrer mit der National Brotherhood Week, mitgebracht von Wolf Lotter. Es fällt schon auf, dass das musikalisch sehr nah an Georg Kreisler ist.
Ja,
oder
ja.
Umgekehrt?
Ja, umgekehrt, glaube ich. Der berühmte Kreisler-Hit Taubenvergiften im Park ist ursprünglich ein Tom Lehrer-Titel, aber ich glaube, er hat ihn nie wegen Plagiat geschnappt. Man hat sich dann letztlich verständigt.
Also Tom Lehrer hat dann darauf sehr gut reagiert irgendwann, hat gesagt, er dankt Georg Kreisler, weil dadurch ist er in Europa bekannt geworden.
Ja,
und das stimmt ja auch. Wie sind Sie auf ihn gestoßen? Wann? In welchem Lebensalter?
Sehr, sehr spät. Ich habe Tom Lehrer, glaube ich, da war ich fast 50, kennengelernt. Ironischerweise über das Internet, wo man Videos von ihm sozusagen geklaut hat und reingestellt hat. Das war wirklich ein Erweckungserlebnis. Kreisler kannte ich natürlich als jemand, der in Wien lebte, sehr, sehr gut. Aber Tom Lehrer war nochmal sozusagen on top fürs Alter eine große Freude und Entdeckung für mich.
Sie haben mal in einem Ihrer Bücher, und ich knüpfe jetzt an das, was inhaltlich in dem Song gesagt wird, haben Sie mal geschrieben, das Team ist eine geistige Sackgasse. Warum? Weil es eben doch so zugeht wie in dem Song von Tom Lehrer, jeder hasst jeden?
Ja, jeder hasst jeden. Vielleicht nicht nur Hass, sondern auch Gleichgültigkeit. Wir haben ja durch diese Beschwörung des Gemeinsamen, die übrigens ja auch ein Kind der Industriegesellschaft ist, nicht? Also wo man dann sagt, wir sind alle ein Volk, wir sind alle eine Bürogemeinschaft, eine Werksgemeinschaft und was es an Gemeinschaften sonst noch gibt, hat man ja eine Stimmung geschaffen, eine Kultur geschaffen, wo Menschen gar nicht so vielfältig sein dürfen, wie man heute immer fordert und behauptet. Also ich sage ja immer, Diversity bedeutet Vielfalt übersetzt und nicht sozusagen irgendeine neue Schublade, die man gegen die Alten tauscht. Und insofern ist es halt so, dass das Team, so wie es heute verstanden wird, sehr oft so eine Anpassungsmaschinerie ist, wo es den Gruppendruck gibt, du musst so sein, weil wir sind alle so. Und dann gibt es natürlich auch noch, was die Leistung angeht, den Arbeitskreiseffekt und zwar unausweichlich. Man passt sich immer den schwächsten Teilen an und dann kommt halt nichts dabei heraus und wir fragen uns immer, warum die Kooperation, wie das auf Neudeutsch heißt, im Sande verläuft. Sie verläuft deshalb im Sande, weil wir uns selbst nicht fordern und ernst nehmen und weil wir uns ja gerne auf andere rausreden. Das allerdings ist kein Teamgeist, sondern das ist schlicht und ergreifend eine menschliche Niedrigkeit und darauf darf man und muss man hinweisen.
Es wird heute viel Solidarität und Empathie geheuchelt. Auch ein Wolf-Lotter-Satz. Und dann heißt es immer, man muss die Menschen da abholen, wo sie stehen, so richtig altsozialdemokratisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mich jemand abholen will, kriege ich Angst. Ja. Wenn es an der Tür klingelt und sagt, ich hole sie jetzt ab, dann ist das nichts Gutes.
Geht mir genauso aus, es ist ein Taxi. Dann ist das in Ordnung. Aber dieses Abholen von Menschen hat natürlich ein politisch und vom Geschäftsmodell her der Abholer einen ganz einfachen Sinn. Man sagt ihnen, ihr braucht euch selber nicht bemühen. Wir sind eure Vertretung, wir erledigen das für euch. Und auch das ist etwas, wo das Echo meiner Jugendzeit sozusagen bis heute raufschwingt. Das hat man den Leuten damals auch erklärt und deshalb waren sie in diesen Stahlregionen so hilflos und sind es auch geblieben, weil man ihnen gesagt hat, wir kümmern uns um euch, aber zu viel kümmern sorgt halt für Verkümmerte und dann hat man am Ende des Tages Menschen, die sich selbst gar nichts zutrauen und die Verhältnisse, die man in vielen dieser ehemaligen Industriezonen ja sieht, wo es dann auch zu einer sozialen Verwahrlosung kommt, die dann obendrauf noch geliefert wird, weil man irgendwann natürlich schon merkt, dass dieses Abholen in Wirklichkeit nur ein Trick ist, um gewählt zu werden.
Ist dieses Muster, was ja das Urmuster der Sozialdemokratie ist, ist das an ein Ende gekommen? Ist die Sozialdemokratie sozusagen gegenstandslos geworden?
Sie ist gegenstandslos geworden als Partei der Industrialisierung, ist ja ein Kind der Industrialisierung, eine Emanzipationspartei, die mit einem sehr guten und interessanten Programm aufgebrochen ist, nämlich der Frage, wie können wir sozusagen die Menschen emanzipieren? Ja, aber davon ist man natürlich wie andere Parteien auch in ihren Programmen stark abgewichen. Und die Frage wäre heute, wie kann ich Menschen zur Wissensökonomie ermächtigen? Wie kann ich sie zur Zivilgesellschaft ermächtigen? Und das kollidiert halt mit dem eigenen Geschäftsmodell. Und deshalb tun sich die Sozialdemokraten so schwer. Also was sie verkaufen, war vor 100 Jahren en vogue und ist heute kontraproduktiv in vielerlei Hinsicht, weil man im Grunde genommen ja weg ist von dieser werde etwas, damit du sozusagen selbst durchs Leben kannst, der lesende Arbeiter, der wissende Arbeiter, der selbstbestimmte Arbeiter. Wenn Sie heute einem normalen Funktionär sagen, ich möchte mehr selbstbestimmte Menschen, dann kriegt er ja Pickel. Und das ist das zentrale Problem. Das dürfte er nicht. Und damit verstößt er sozusagen auch gegen die eigentliche Absicht dieser Partei oder dieser Vorstellung einer sozialen Demokratie, die ja am Ende auf etwas hinaus will, dass man sich selbst abschafft, weil man in einer Welt lebt, in der die Menschen selbstbewusst genug sind, um sich selbst zu führen und ihre Angelegenheiten zu regeln. Das heißt, man braucht die Menschen, um die man sich kümmern muss. Und damit argumentiert man alle anderen weg.
Was die große Errungenschaft zum Beispiel der sozialen Demokratie ist, ist die Einführung von Mitbestimmung, ja, und die institutionalisiert zu haben. Sie sagen, das ist nicht genug, wir brauchen jetzt Selbstbestimmung.
Der nächste logische Schritt nach der Institutionalisierung sozusagen von Rechten und Mitbestimmung ist natürlich der der Selbstbestimmung. Ja, da könnte man jetzt den alten Abraham Maslow zitieren. Die höchste Stufe der menschlichen Entwicklung ist die Selbstverwirklichung und es ist ja nichts anderes als die Selbstbestimmung. Das lernen wir gerade in den Unternehmen auch, wenn es um die Frage geht, wo arbeiten die Menschen? Nicht? Wo es ja gute Gründe gibt, nicht im Stau zu stecken, das Klima noch weiter zu verschlechtern, vielleicht auch mit seinen privaten Angelegenheiten gerade gute, ausgebildete junge Frauen, an denen letztlich ja doch wieder die Kinder hängen, ja, weil man ihnen das zuschiebt, weil die Herren natürlich das nicht gleichberechtigt machen. Die haben die größten Nachteile durch diese Präsenzpflichtgeschichte, die jetzt gerade wieder läuft. Und da hätte ich mir ja doch gewünscht, dass Menschen, die für die Emanzipation der Menschen sind, viel, viel lauter und viel heftiger gegen diese Präsenzpflicht protestieren. Tun sie aber nicht, weil ihre Strukturen sozusagen auch mit dieser Präsenzpflicht und der Abhängigkeit zu tun haben. Und das kritisiere ich.
Die Präsenzpflicht ist hauptsächlich im Interesse der Chefs?
Es ist im Interesse der Sorte Chefs, die ihre Unternehmen verwalten und sie nicht nach vorne bringen. Es gibt ja auch Gegenstimmen guter Unternehmer, die sagen, ich lege sogar Wert darauf, mit Leuten zu arbeiten, die selbstständig arbeiten, weil da muss ich mich nicht um alles kümmern. Ja, ich habe ja auch was zu tun. Aber das Chefbild des Managers ist in der Regel ja immer noch eins, das geprägt ist von diesen militärischen Strukturen. Daraus kommt ja das Management, was viele nicht wissen. Und die großen Management-Theoretiker, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gearbeitet haben, haben das nach den Mustern der Offiziersschulen gestaltet. Und deshalb muss man kontrollieren, man muss auch manipulieren, man muss die Leute gefügig machen, man muss ihnen das Gefühl geben, man zieht an einem Strang. Fast ein bisschen wie in dem Kapitalistenlied, das wir schon mal gehört haben heute. Aber tatsächlich ist es so, dass man im Grunde genommen Leute will, die genau das tun, was man ihnen sagt, damit dieses ganze Gefüge nicht auseinanderkracht, weil man unternehmerisch selbst nicht denken kann.
Nun haben wir ja schon gehört, Sie leben auf dem Lande, zu Hause, arbeiten auch meistens zu Hause, haben noch einen 11-jährigen Sohn mit Ihrer Frau zusammen. Wie ist das bei Ihnen geteilt mit der Erziehungsarbeit?
Also wir versuchen es tatsächlich in der Hälfte zu halten. Also ich bin für weite Teile auch der Hausarbeit verantwortlich. Also ich bin der, der kocht. Ich bin auch der, der gelegentlich mal aufräumt, aber das macht meine Frau auch. Und für alle Dinge, wo unser Sohn sozusagen appelliert, einen Vater oder eher die Mutter im Thema zu haben, da richten wir uns danach. Und ich glaube, es gibt da immer nie jeden einen Tag, wo man 50-50 ist, aber es gibt das ganz klare Commitment, es sich gegenseitig so gut wie möglich einzurichten und sich nicht aufzuopfern für die Karriere des anderen. Das ist ganz klar bei uns und ich halte das auch für selbstverständlich.
In diesem Haus in Köln sind Bücher entstanden wie gerade erschienen Echt oder letztes Jahr Die Gestörten oder vorletztes Jahr Unterschiede 2020, Zusammenhänge 2018, Innovation. Sie haben schon eine Tendenz zu sehr kurzen Titeln, oder?
Ich habe eine Tendenz zu kurzen Titeln, damit man sie sich merken kann. Aber es ist auch so ein Programm, das ich versuche abzuarbeiten, ich versuche immer zu erklären, was ändert sich in der Welt und wie sind diese Dinge, wie hängen sie zusammen, um sozusagen einen Buchtitel von mir selber zu paraphrasieren. Wie ist die Kontexteinbindung? Wie sieht denn das aus tatsächlich? Ja? Wir machen ja viel zu selten Inventur. Wir laufen irgendwelchen Trends nach, reden von Agilität und ich weiß nicht was, von Purpose und von Sinn und Unsinn. Aber was wir selten tun, ist uns mal ruhig hinzusetzen und zu sagen, was hat sich denn in der Welt verändert? Sind die Glaubenssätze, die in Unternehmen und in der Gesellschaft gepredigt werden, stimmen die noch? Also Inventur machen ist viel, viel wichtiger als Visionen haben. Überdies glaube ich, dass Visionen sowieso was sind für faule Leute, weil sie immer etwas tun, was man erst morgen erledigen muss und heute ist die Arbeit zu machen.
Echt, der Titel dieses Jahres, der beschäftigt sich mit der Frage, eigentlich der Hauptfrage der Digitalisierung, nämlich was ist noch echt und was ist Kopie und was ist Fake und wo ist Realität, was ist Realität?
Realität ist schlicht und ergreifend das, was die Natur uns vorgibt, das heißt die Naturgesetze. Die sind zunächst einmal das, was man wahr und real nennen darf. Und dann kommt das menschliche Wirken und Interpretieren dazu und dann wird es schwierig. Wobei dieses menschliche Wirken eins immer braucht, nämlich unseren allerbesten Freund, den wir zunächst nicht leiden können. Und das ist der konstruktive Zweifel. Also sich immer die Frage zu stellen, ist das möglich? Ist das so? Kann es sein? Und wenn ich mir die Beschwerden über Fake News im Netz ansehe, dann frage ich mich wirklich sehr, sehr oft, ob die Leute sich da über etwas empören, über das sie kein Sekündchen nachgedacht haben und halten alles für plausibel, was sich im Bewegtbild abspielt. Und das ist eigentlich unser Problem. Also das Nichtwissen, was kann ich heute schon alles mit KI faken? Was ist Manipulation? Wie viel Manipulation gibt es auf der Welt? Auch da ist man sehr naiv. Und das Dritte sind so gute alte Fragen, wie ist es denn möglich, dass das gerade vor meinen Augen passiert? Und das gute alte kritische Zweifeln. Damit hat die Aufklärung begonnen. Der Zweifel ist der Weisheit Anfang, sagt René Descartes. Und recht hat er, heute mehr als je zuvor, würde ich sagen.
Sie haben in dem Buch ein wirklich schlagendes Beispiel. Ich bin auch sofort reingetappt in diese Falle. Und Sie sagen dann, da gibt's einen Laden, der heißt Rosenstein und Söhne im Internet. Ja. Und das ist ja sicher eine Tradition aus dem 19. Jahrhundert und feinste Sachen. Wenn man da mal auf die Webseite klickt, sieht man eine schaurig zusammengebastelte 80er, nein, da gab es noch kein Internet, 90er Jahre Ästhetik-Webseite und das Ganze ist einfach ein China-Fake, ein Label für China-Müll sozusagen.
Ja, und die Chinesen haben etwas erkannt, was wir, glaube ich, noch nicht verstanden haben, dass man sozusagen Originalität durch Begriffe schafft, wie überhaupt China unterschätzt wird, weil die in der Wissensarbeit viel weiter sind als wir. Die haben ein Programm, das Made in China heißt, das sehr bedeutsam ist. Und da sagt man klipp und klar, wir wollen sozusagen nicht weitermachen als verlängerte Werkbank des Westens, erstens. Zweitens wollen wir die reine Industriearbeit abbauen und die Wissensarbeit fördern. Es gibt kein Programm in Europa, das dem auch nur nahe kommt. Und das halte ich für die viel größere Bedrohung, dass wir so bräsig sind, auch in der Politik, und so wenig wissen darüber, wie diese Wissensökonomie bereits funktioniert. Die Chinesen wissen es. Also wenn wir glauben, wir führen heute den Kampf Industriegesellschaft gegen Industriegesellschaft, sind wir wieder einmal mehr auf dem Holzweg. Wir müssen lernen, wissen und selbstbestimmt arbeiten und denken.
Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast der Wirtschaftspublizist Wolf Lotter. Und das war unverkennbar Bob Dylan mit Neighborhood Bully. Wir wollen nicht vergessen, Bob Dylan ist auch Literaturnobelpreisträger, also für seine Texte geehrt worden. Er singt da von einem Störenfried in der Nachbarschaft, aber der Text ist durchaus mehrwertig und mehrdeutig. Er meint nicht die amerikanische Vorstadtsiedlung, Wolf Lotter.
Nein, er meint nicht die amerikanische Vorstadtsiedlung, er meint Israel. Und das Bild, das von Israel schon in den 80er Jahren, als dieses Lied entstand, existierte, von dieser Vorstellung, Israel sei sozusagen der Störenfried aus der Nachbarschaft und alle anderen seien die Opfer, die heute ja auch wieder diese Vorstellung so populär geworden ist. Und mit der sich dieser versteckte und nur mühsam zugekleisterte, in allen Lagern zugekleisterte Antisemitismus am schönsten immer ausleben lässt. Das erleben wir ja auf großen Veranstaltungen, das haben wir im Song Contest wieder erlebt, rundherum. Wir erleben es in den Medien, die Juden sind letztlich immer an allem schuld. Und Neighborhood Bully erzählt diese Geschichte sehr, sehr klar, ganz gleich, was passiert und was sie auch tun. Sie werden immer die sein, denen man vorwirft, sie hätten ursächlich die Schuld daran, an dem, was geschieht. Das ist weit über die Frage selbst hinausgehend eine Grundeinstellung von Menschen, die ihre Position nicht verändern wollen und ihre Vorurteile ausleben wollen, auch wenn es anderen Leuten Leib und Leben kostet. Es gab ein Ereignis im letzten Oktober, das begründet, warum Israel massiv vorgeht gegen Terrorismus, gegen das Land, das bedroht wird letztlich von einer Terrororganisation, die mit einem der größten Militärmächte im Nahen Osten unter einer Decke steckt, nämlich dem Iran, und der gleichzeitig einer der größten Außenhandelspartner Deutschlands ist. Also die Deutschen sind die wichtigsten Importeure im Iran. All das muss man auch sehen und das befördert auf allen Ebenen natürlich diese verdeckte und nicht offengelegten Verhältnisse, befördern auf allen Ebenen den Antisemitismus noch weiter. Die Rechten waren sowieso immer Antisemiten, die Linken sind auch Antisemiten, weil sie sozusagen dahinter eine Weltverschwörung des Kapitals erwägen. Also kurz und gut lässt sich sozusagen alles auf das zurückführen. Und das ist etwas, was in diesem Lied auf den Punkt zum Ausdruck gebracht wird.
Sie haben es vorhin schon mal gesagt, Kapitalismus ist ein Wort, wo so ein Schnappreflex einsetzt bei den allermeisten Leuten. Dabei gibt es ja nicht mal, im Grunde nicht mal eine Theorie dazu.
Genau. Er wird zu einem System erklärt, was er nicht ist. Es gibt ja Kapitalismen Sonderzahl. Ich glaube, 800 hat die UN einmal in einer Studie herausgekriegt. Gibt es da Varianten, stark staatlich beeinflusste, weniger stark staatlich beeinflusste. Tatsächlich ist Fernand Braudel, der große französische Historiker, das mal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, es ist eine Mischung aus Kniffen und Tricks, die wir da sozusagen zu einem System erheben, mehr nicht. Aber es hilft den Antikapitalisten, für die ist das wunderbar, weil immer wenn ich etwas nicht leiden kann oder nicht machen möchte, ist das Schönste, wenn ich es zum Feindbild erklären kann, nicht? Eine wichtige Quelle des Wissens ist ja das Unwissen. Ja, also Leute, die nie mit Juden zu tun gehabt haben, hassen Juden am abgrundtiefsten. Das ist immer das Praktische daran. Und Leute, die mit Ökonomie und Kapitalismus und Unternehmern nichts zu tun haben, sind immer die vitalsten Antikapitalisten und schimpfen über das System. Mir fällt da immer ein Satz eines von mir sehr verehrten Soziologieprofessors ein, Georg Wobruba, der mal einem Studenten gesagt hat, wissen Sie was, wenn das System so schlimm ist, fragen Sie doch bitte mal nach, ob es nicht auch zur nächsten Vorlesung mitkommen möchte. Ich möchte das auch kennenlernen. Also um diese ganzen Flausen mal ein bisschen zu vertreiben, es sind Ausreden. Antikapitalismus ist die Politik der faulen Leute. Nicht, dass es nicht viel zu ändern gäbe in den Unternehmen und am Management und den Organisationen in der Politik. Aber das mit einem Schlagwort abzutun, ist faul und es bringt nichts. Aber es nährt das Amt auf der anderen Seite und darum geht's letztlich.
Der Faulheit setzen wir den Fleiß entgegen. Sie sind sehr fleißig, auch im sehr differenzierten Aufklären, zum Beispiel über Begriffe. Vorhin floss mal der Begriff Purpose. Bitte, was ist das wieder für ein Anglizismus? Was mache ich, wenn ich in Firmen Purpose erkläre?
Ja, es ist traurig genug, dass man überhaupt einen Mangel an Sinn erkennen mag in seiner Arbeit, aber es ist offensichtlich dann wieder das Echo der Realität, dass die Leute eben arbeiten müssen, irgendetwas tun, was ihnen keine Freude bereitet, wo sie sich auch nicht wiederfinden. Das ist alles sehr schlecht, das ist alles nicht gut. Und dann erfindet man ein Schlagwort wie Purpose, damit viele Coaches das bewirtschaften können und in kurzen Seminaren von 1-2 Tagen oder vielleicht auch nur einem Nachmittag den Menschen erklären, dass es ein sehr berechtigtes Bedürfnis ist, um sie dann genau dort wieder hinzuschicken, wo sie herkommen, damit sich was verändert hat. Das ist ja das Geschäftsmodell, das sich dann auch in sozialen Medien wie LinkedIn immer durchzieht. Man redet über das Problem, man breitet es aus, damit es bewirtschaftet werden kann. Man löst es nicht.
Was alle an sich wieder kapitalistisch pur ist. Ne? Es wird ein Geschäftsmodell.
Menschlich pur, würde ich sogar sagen. Die Meister dieses Kapitalismus sind ja die Beamten in Wirklichkeit. Also im Zentrum der Bürokratie geht es ja um Folgendes. Es geht darum, ein Problem zu verwalten und nicht zu lösen. Ja, also der unternehmerische Ansatz ist, ich habe ein Problem erkannt, ich versuche es zu lösen, was viele Manager natürlich auch nicht tun. Aber das ist eigentlich das, was wir tun sollten. So kommt Innovation und Fortschritt ins Land, so wird die Welt besser. Aber daran hat man ja kein Interesse. Die Parteien haben kein Interesse daran, dass sich etwas verändert, weil mit dem Problem gehen sie ja selber unter. Ja, gilt praktisch für alle Parteien. Dann haben sie, wenn Sie sich das in den NGOs vorstellen, stellen Sie sich vor, ein zentrales Problem der Umweltfragen wären gelöst. Ja, ja, was machen denn die ganzen Leute, die sich jetzt darum kümmern, dass sie Demonstrationen dagegen organisieren? Das ist ja fatal.
Das gilt auch für Aktivisten jeder Couleur.
Natürlich, selbstverständlich. Also der Aktivist lässt sich auch nicht die Wurst vom Brot nehmen, auch wenn er Veganer ist. Dieses Eskalieren, das wir heute haben, ist ja geradezu ein Zeichen, dass das einer der zentralen Beschäftigungsformen geworden ist. Man weitet die Kampfzone immer weiter aus, ja, das wird immer breiter, weil man sich sozusagen in diesem Kampf um Aufmerksamkeit und natürlich dann auch Zuwendung und Geld und all das, was damit zu tun hat, ja immer neue Probleme, die man bewirtschaften kann, suchen muss. Und dann leben wir in einer Welt, in der es nur noch Probleme gibt und nichts Angenehmes, und das halte ich für grundfalsch.
Einer der wirklich geläufigen Begriffe, den ich auch immer so im Hinterkopf hochgehalten habe, ich dachte, darüber müsste man mal was machen, zum Beispiel wie Brand 1 ein Magazin machen, wo man immer nur zeigt Best Practice, also wie macht man es am besten, da werde ich bei Ihnen aufgeklärt, ich bin da völlig auf dem Holzweg. Best Practice meint nicht, wie der Begriff das sagt, die Idealvorstellung, wie ein Problem gelöst wird, sondern eher sozusagen, wie es reibungslos funktioniert.
Ja, Best Practice bedeutet, ich schaue mir an, wie es andere gemacht haben. Das hat aber mit mir überhaupt nichts zu tun, weil ich unter völlig anderen Umständen lebe. Und deshalb ist Best Practice sozusagen auch wieder die Ausrede, sich die eigene Situation anzusehen, sich mit den vielfältigen Problemen, die sich dabei ergeben, in Organisationen oder in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Kennen wir ja aus dem Kleinen, auch in Familien auch. Man redet halt über etwas anderes, damit man das eigentliche Problem nicht angehen muss. Und das ist unser Fluch, dass wir nicht ehrlich genug uns selbst gegenüber sind, sondern immer uns dann Vorbilder, Anleitungen von anderen nehmen, Tools, Methödchen, Zauberformeln, den ganzen Quatsch, der nie funktioniert halt.
Also im Alltag, es wäre so, ich will mal einen richtig tollen Kuchen backen und statt was auszuprobieren, kaufe ich die Dr. Oetker Backmischung. Das wäre Best Practice.
So ist es, genau. So schmeckt es dann auch.
Nun haben wir vorhin kurz über das Buch Echt gesprochen, das gerade rausgekommen ist. Und da stolpert man doch über eine Methodik, die Sie da verwenden. Sie lassen nämlich einzelne Absätze von der KI schreiben, von ChatGPT. Warum?
Um zu zeigen, dass ChatGPT nichts anderes tut, als vorhandenes menschliches Wissen zu kompilieren, zusammenzuführen und uns als Eigenleistung zu servieren. Das ist das, was die KI heute kann. Sie kann aus vorhandenen Texten und Erkenntnissen, die Menschen irgendwann mal gesagt haben, getan haben, geschrieben haben, gezeigt haben, so tun, als ob es was Neues wäre. Es ist eine Kopiermaschine. Und deshalb wird zu Recht diese Form von künstlicher Intelligenz jetzt auch in den USA und ich denke bald auch in Europa massenhaft verklagt von Urhebern, weil es deren Eigentum stiehlt, von denen die Leute ihre Mieten zahlen. Nicht nur die großen Konzerne, ja, die geht's da gar nicht so, sondern Autoren, Komponisten, Maler, Fotografen werden bestohlen durch diese stark industrialistische Technik. Ja, die Industrie hat ja immer geklaut, weil sie ja keine Beziehung hat zum Original. Sie möchte ja immer nur vervielfältigen. Und das ist jetzt sozusagen der Superindustrialismus, vor dem kluge Leute gewarnt haben, schon vor 40, 50 Jahren. Alvin Toffler hat das immer prophezeit und immer gesagt, so weit wird's kommen, wenn wir nicht nachdenken darüber, dass Originale wichtig sind. Und ich wollte das ironisierend zeigen, dass die Antworten von ChatGPT Antworten sind, die wir alle kennen, weil Menschen sie gegeben haben. Die künstliche Intelligenz kann nichts anderes, als uns nachzuahmen und nicht umgekehrt. Aber die Leute wissen nichts drüber.
Glauben Sie, dass die Urheber Erfolg haben werden gegen diese gigantische Industrie, die da jetzt aufkommt?
Naja, es wird letztlich so sein, wie entscheiden die Gerichte. Und ich glaube, da gibt es ja aufgrund der Tatsache, dass es relativ klare Urheber- und Verwertungsrechte gibt in den zumindest westlichen Staaten, kein Vertun. Das ist ja auch relativ klar judiziert. Es fehlt oft nur der Kläger bei dieser Angelegenheit. Und ich fordere ja immer alle Urheber auf und Urheberinnen auf, massiv zu klagen. Wenn wir das jetzt zu Beginn der Wissensökonomie nicht tun, werden wir tatsächlich die Verlierer sein, werden die Kreatives schaffen, abliefern, die Verlierer sein dieser Entwicklung. Und die anderen werden das, was wir tun, verfrühstücken und dann ist gar nichts mehr da. Mir kommt das sowieso schon so vor, wenn ich mir ansehe, wie viel geklaut wird, auch in den sozialen Medien und wie viele Zitate durch die Welt geistern, die nie von den Leuten kommen, von denen sie tatsächlich kommen sollten, dass wir an einem Frühstücksbuffet ungefähr um 11:30 Uhr mittags stehen, wo fast nichts mehr da ist. Eigentlich hat das Hotel schon das Frühstücksbuffet geschlossen. Es ist noch so eine traurige Wassermelone und dann noch 3 Scheiben Schinken, die keiner wollte. Aber alle tun so, als ob die Vielfalt noch erhalten bliebe. Nein, es ist zu wenig, es wird zu wenig gemacht, es wird zu wenig gearbeitet, wir strengen uns zu wenig an und wir wertschätzen diese Anstrengung, diese geistige Anstrengung nicht wirklich.
Nun las ich gerade einen atemberaubenden Artikel, das ist eine Kulturebene, die sonst an mir vorbeigeht. Ein Satiriker, auch hier aus Süddeutschland, nämlich aus Kempten, hat einen Ballermann-Hit geschrieben, nur den Text und das komplett von der KI komponieren und auch singen lassen. Und was ist passiert? Das Ding wird zu einem Riesenerfolg.
Ja, bei Ballermann-Hits wundert mich das überhaupt nicht. Ja, das ist ja sozusagen die Idee dahinter, nicht? Also die KI ist ja auch Ballermann in Wahrheit. Das ist ja die Ballermann der Informatik. Es gibt ja Scharlatane, die auftreten in Scharen und den Leuten erklären, dass die KI tatsächlich bald starke KI ist, dass sie denken wird, das ist alles Quatsch, ja. Was, das ist eine ganz normale Maschine, die so arbeitet, wie Maschinen arbeiten. Sie kann reproduzieren, was wir ihnen sagen. Aber es ist immer der gleiche Trick. So wie früher die Leute mit Pferden Pferdetinktur über die Dörfer zogen und es leichtgläubigen Leuten verkauft haben und gesagt, das hilft gegen alles, gegen Herzbeschwerden, Traurigkeit, ja, gegen Armut und so weiter. Wenn du dich mit dem Ding einreibst, gibt es heute die Leute, die die ungelösten Probleme in Unternehmen, Gesellschaften und im Köpfchen, wenn es an eigenem Talent mangelt, mit KI bekämpfen wollen. Und da gibt es natürlich viele, die gerne auch kreativ wären, weil das hat man ihnen lange erzählt, dass das so toll ist und es nicht sind. Und die hoffen jetzt sozusagen durch die KI in diesen Status zu kommen. Die Hoffnung ist vergeblich.
Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky. Little boxes on the hillside. Little boxes all the same. There's a green one and a pink one. And a blue one and a yellow one. And they're all made out of ticky-tacky. And they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry and they all
Malvina Reynolds war das mit Little Boxes in diesen Zwischentönen mit dem Wirtschaftspublizisten Wolf Lotter. Ich kannte dieses Lied nur in der Interpretation von Pete Seeger und Schande über mich, Malvina Reynolds kannte ich gar nicht. Wie schade. Sie zitieren das Stück sogar in Ihrem neuen Buch Echt.
Ja, und zwar deshalb, weil es den Industrialismus und diese Kopiergesellschaft so wunderbar beschreibt, nicht? Also selbst die, die in den teureren Autos sitzen und die Business Executives, von denen sie singt, sind ja auch nur Produkte der Massenproduktion, auch wenn ihnen das nicht immer bewusst ist. Tatsächlich hat diese Geisteshaltung ja auf uns Menschen vollkommen durchgegriffen, nicht? Also was nicht passt, wird passend gemacht und dann bist du eine kleine Box, eine kleine Schachtel mit verschiedenen Farben, das darfst du sein, aber eine Schachtel musst du auf jeden Fall sein, ja? Das ist schon klar. Und ich glaube, das ist der Kern aller Transformationen, über die wir heute so großspurig reden, dass wir uns bewusst machen, wer wir sind. Und dann anfangen können, vielleicht irgendwann ein klein wenig das sein zu können, was wir sein wollen.
Was ist denn Tiki-Taki?
Tiki-Taki ist, glaube ich, die Analogie zu sehr, ja, billig eigentlich. Nicht?
Ja,
mich erinnert das immer an Frank Zappas großartige Zeile, it's a little bit cheesy, but it's nicely displayed. Da erinnern mich die sozialen Medien auch immer dran. Es ist cheesy, es ist billig, ja, es ist ein bisschen käsig, ja, aber es sieht nett aus und die Leute machen schöne Selfies und es ist so schön bunt hier. Ne?
Ja. Wir kommen über die Musik jetzt zu einem ganz interessanten Punkt, weil nämlich Malvina Reynolds, habe ich alles jetzt nachgelesen in diesem wunderbaren Internet, war schon sehr alt, als sie überhaupt ihre Karriere angefangen hat. Jedenfalls sehr alt für die jugendorientierte Gesellschaft. 46 oder 47. Und Pete Seeger, der sie dann gecovert hat und das Lied weltberühmt gemacht hat, war 28. Und der schreibt dann in seiner Erinnerung, sagt, oha, die ist ja ganz schön alt, um jetzt erst anzufangen. Da schimmert ja ein ewig währender Generationenkonflikt durch.
Ja, ja, das ist ja auch die Stimme der Zeit, dass sich die Generationen nicht, was vernünftig und gut wäre, zusammentun, um die großen Herausforderungen zu schaffen und dass man das, was die Knowledge Society, was ja Erfahrungswissen bedeutet, nicht Schulwissen, also die Wissensgesellschaft, würdigt und sieht, einfach abgetan wird, dass man sagt, das Alte ist schlecht und das Neue ist besser, nach klassischer Revolutionsmethode, wir räumen mal den Laden auf, setzen uns an die Stelle der anderen und dann sehen wir, wie es geht. Oder auch nicht. Das ist ja die Tragik aller Revolutionen, dass am hinten noch viel weniger rauskommt, als vorne da war, weil sie eigentlich keinen Plan haben, aber scharf auf die Stühle sind. Und solange diese Haltung herrscht, auch in Bürgerbewegungen und bei Aktivistinnen und Aktivisten herrscht, solange kriegen wir nichts weiter. Lasst euch nicht gegeneinander ausspielen, setzt euch hin, macht eine nüchterne Bedarfsanalyse, macht Inventur und guckt mal, was ihr zusammen zustande bringt. Das ist die Lösung. Alles andere höre, ist Quatsch.
Und Sie finden den Generationskonflikt an sich pubertär?
Ja, der ist pubertär, das ist ja gar keine Frage. Und außerdem hat er natürlich auch immer dieses Renegatenhafte, ich möchte jetzt auch mal König sein. Ja, ich bin ja auch erwachsen. Also es ist die endlose Pubertät, die Sie übrigens ja heute bis ins hohe Alter finden. Nicht? Es wird ja keiner mehr alt, es gibt ja keine Alten mehr. Es gibt ja nur noch Leute, die fürs Marketing interessant sind. Also wenn Sie jenseits der 49 sind, dann sind Sie im Prinzip tot. Ja, weil sie als Werbefigur keine Rolle mehr spielen dürfen. Und dann sehen sie diese ganzen alten Menschen, wir sind ja eine mehrheitlich alte Gesellschaft, die ist verschämt und verdruckst und klein durch die Welt stolpert, weil sie halt nicht mehr so gut zum Selfie passt. Nicht? Das Selfie dürfen sie auch nur machen, solange sie jung und hübsch sind. Und dann dürfen sie die Selfies ja auch überall zeigen, auch zu den schwierigsten Themen. Vorne ein Text über Enthauptungen und dann unten ein lächelndes Selfie, damit man sieht, wie hübsch sie sind. Und Bildtextschieren fallen ja niemanden mehr auf. Und ich glaube auch, das müssen wir wieder ändern. Kontext spielt eine Rolle und Echtheit hat was damit zu tun, dass man es auch so meint, wie man sagt.
Zu dem Thema Altern kommt jetzt noch, mache ich jetzt einfach mal, ein weiteres Thema dazu, das eigentlich in der Gesellschaft keine so richtige Rolle spielt. Sie haben ausgerechnet am zweiten Weihnachtsfeiertag des Jahres 2010, lange ist es her, 14 Jahre, einen Artikel in der Welt gehabt und da steht dann der Satz drin, was lebt, ist fett. Es ist rund, es strebt nach mehr. Das Dünne ist aber in der Macht, nennen wir den Irrsinn beim Namen Diätismus. Nun verrate ich mal, wir sind im Radio, Sie sind nicht ganz gärtenschlank.
Ja, das ist so. Und Schlankheitswahn und Jugendwahn gehen Hand in Hand. Die Leute werden gerne geliebt von anderen und sie möchten gerne dem Klischee von gut aussehen entsprechen. Deshalb fotografieren sie sich ja ständig in denselben Posen, nicht? Also die Selfie-Kultur spricht ja dafür. Und das ist eine Form von Unerwachsensein, die ich sehr missachte, muss ich ganz offen sagen. Denn sie führt dazu, nicht nur dazu, dass wir Leute tatsächlich diskriminieren. Also sie möchten ja hübsche Speakerinnen und Speaker haben. Was die sagen, ist eigentlich wurscht, weil das wollen wir sowieso nicht wissen. Sie wollen fotografierbares Material haben für Werbung und Marketing, aber sie wollen keine Leute haben, die sozusagen diesen Standards nicht entsprechen. Das führt dazu, dass wir an der Oberfläche sehr, sehr gut sind und schon einen Millimeter drunter ziemlich hohl. Und dieser Diätismus ist ja auch ein intellektueller Diätismus, weil er dazu führt, dass wir nicht den Menschen danach beurteilen, was sie zu sagen haben und was sie tun können, sondern wie sie aussehen. Und wenn die Welt eigentlich nur mehr ein Modellaufsteg ist, dann ist es ein bisschen zu wenig. Es wird noch nicht mehr dafür reichen, die Kleider zu nähen, sozusagen für diese Laufstege. Aber auch das eine Erscheinung der Wohlstandsgesellschaft in ihrem letzten Stadium wahrscheinlich, bevor sie erkennt, dass das Frühstücksbuffet leer ist. Schönheit ist ja auch für Menschen gesetzt und wenn sie nicht durch den kritischen Zweifel abgedeckt wird, also das gute Alte, wir sind die inneren Werte, dann ist sie eine hohle Angelegenheit und darüber freuen sich dann letztlich die Scheidungsanwälte oder die Hersteller von Kosmetika irgendwann mal oder Abnehmmittel, das ist auch ein schönes Geschäft.
Sie als Mann haben es trotzdem vermutlich als Speaker einfacher als eine vergleichbare Kollegin. Also haben Sie ja schon mal erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, der Lotter, der ist uns einfach zu dick, das wollen wir nicht. Athletische Manager, die sitzen da unten im Publikum und die joggen jeden Tag, da wollen wir nicht so ein falsches Rollenvorbild liefern.
Ja, Gott behüte, dass einem die das sagen würden, das würden die natürlich nicht machen. Nein, aber ich glaube, dass das schon passiert. Ich glaube, dass Frauen noch viel, viel schwerer haben, wenn die eine, sagen wir mal, kräftigere Figur haben, weil die Diskriminierung da noch viel, viel stärker ist. Und ja, das spielt eine Rolle. Es ist eine massive Diskriminierung, über die nicht geredet wird. Und die mit der Altersdiskriminierung, glaube ich, heute eine der größten ist in unserer Gesellschaft überhaupt. Aber ignoriert wird, weil man sozusagen ja nicht dazugehören möchte. Nicht? Also man, selbst die Dicken möchten nicht dick sein. Ich denke da immer an diesen Cary Grant-Satz, den er über sich in einem Interview gesagt hat. Alle möchten Cary Grant sein. Auch ich möchte Cary Grant sein, sagte Cary Grant. Nicht?
Also das ist großartig.
Großartiger Satz.
Weil das ist genau die Differenz. Er weiß, das Abbild, das er darstellt, genau. Das erreicht er nicht mehr selbst.
Genau. Genau. Das ist eine Kunstfigur. Das ist ein Schauspieler, der weiß, dass er ein Schauspieler ist, was gewaltig ist. Also das finde ich, also, das ist so herausragend.
Nun gibt es aber ja gerade einen Riesenmarkt mit diesen Abnehmspritzen. Ich glaube, ich momentan auch die wertvollste Firma der Welt, diese dänische Firma, die dieses Ozempic rausgebracht hat. Ist das nicht eine Tendenz, die uns wie die KI ein bisschen schauen lassen muss?
Wächst auf demselben Feld letztlich, also auf dieser Vorstellung, dass man so sein kann, wie man nicht ist. Ja? Ich kenne viele Leute, die haben kurzfristig große Erfolge mit Abnehmkuren hinter sich gebracht und dann kam die Ernüchterung sozusagen, weil es diesen Jojo-Effekt wirklich gibt. Jetzt mal tatsächlich darüber nachzudenken, dass man so ist, wie man ist und eigentlich für eine Kultur arbeiten sollte, ich nehme jetzt das große Wort kämpfen in den Mund, aber tatsächlich sich da anstrengen sollte, dass sich das durchsetzt, dass wir Menschen nicht nach ihrem Äußerlichen in dem Maße beurteilen, wie wir das heute noch tun, sondern nach den Fragen, was sie machen, das wäre wohl besser, als diese grauenhaften Pillen zu schlucken und diesen ganzen Unsinn zu machen und sich dann auch noch auf diese Art und Weise klein zu machen. Das finde ich schlecht. Mein Bauch gehört mir, Entschuldigung.
Nun sitzen wir beide hier in einem Studio im ganz klassischen Radio und machen das, was das Radio immer gut und gerne gemacht hat, nämlich ein Gespräch führen. Heutzutage nennt sich das dann oft Podcast, aber das sind letztlich auch wieder nur Kopien von dem, was das öffentlich-rechtliche Radio seit 70, 80 Jahren macht. Sie sind, und das ist ungewöhnlich, im Publikumsbeirat des ORF. Erstens, wie kommt man da rein? Und zweitens, wie können Sie in Köngen in Baden-Württemberg den ORF hören?
Übers Internet, jetzt wird es bizarr sozusagen, nicht terrestrisch und da sehr gut und sehr oft und sehr gern. Und wie kommt man da rein? Indem man fragt. Ich war bei einer Veranstaltung eingeladen bei einer Partei, den NEOS, und die hatten dieses Ehrenamt auszuschreiben. Und ich habe gefragt, ob ich das machen kann, weil mich das interessiert strukturell. Ich kenne den ORF seit vielen, vielen Jahren, kenne viele Leute, die dort arbeiten, kenne die Probleme, glaube ich, ganz gut, der journalistische, redaktionelle Betrieb hat, immer öffentlich-rechtlichen Rundfunk und fand, dass es vielleicht nicht das Schlechteste ist, wenn es auch mal jemanden gibt in den Publikumsräten, der aus dem Gewerbe kommt, um dann ab und zu mal die Hand zu heben und zu sagen, na, passt mal auf, also vielleicht ist es doch ein bisschen anders, als Institutionen das sehen wollen. Das macht einen gelegentlich ein bisschen einsam, aber ich merke, mittlerweile gibt es eine gewisse Zutraulichkeit von vielen Kolleginnen und Kollegen da drin, mit denen ich gut auskomme und sehr konstruktiv arbeite. Und das Tolle ist, ich musste dazu nicht bei Parteimitglied werden. Ich musste noch nicht mal die Positionen dieser Partei vertreten.
Das weil die das, NEOS, das ist eine österreichische Liberale.
Liberal, ja. Also ich würde sagen, so stark Mitte-liberal, also nicht rechtskonservativ. In vielerlei Hinsicht so eine Mischung aus Grüne und Liberale. Mhm. Ja, das ist, wenn sich jetzt.
Aber jemand, eigentlich doch tendenziell würde ich sagen, doch ihre Heimat, oder?
So, ja. Ja. Ja, würde ich auch so sehen. Weil sich natürlich in diesen neueren Parteien widerspiegelt, was eigentlich bei den alten Parteien kaum noch diskutiert wird, nämlich eine gesellschaftliche Veränderung und der Anspruch der gesellschaftlichen Veränderung. So traurig es manchmal ist, zuzusehen, was die Leute tun, wenn sie im Amte sind. Das macht die Menschen ja nicht besser. Ist es doch letztlich noch die Hoffnung, dass von der Basis aus, und das sind ja die Beweggründe für diese neuen Parteien, sich etwas ändern kann.
Kann ich mir diesen Publikumsbeirat so wie den Fahrgastverband der Deutschen Bahn vorstellen?
So ungefähr.
Er hat also ein Vielfahrer, er hat nichts zu sagen.
Er hat nichts zu sagen, er darf empfehlen, aber diese Empfehlungen werden natürlich gehört und aufgenommen und diskutiert, aber sie sind letztlich unverbindlich. Das heißt, wenn es hart auf hart geht, war es eine nette Veranstaltung, aber es ist natürlich letztlich so, dass ich auch fest davon überzeugt bin, dass man immer dafür arbeiten sollte, dass sich gerade auch die Beiräte öffnen für die Zivilgesellschaft und nicht nur für die Institutionen der Zivilgesellschaft, sondern auch für Bürger, die jetzt keiner Partei, keinem Verband, keinen Verein angehören und dass die ein größeres Gewicht kriegen bei der Frage, was ist Programm, was ist es nicht. Dafür möchte ich schon einstehen und eintreten.
Jetzt mache ich mal ein Fishing for Compliments. Braucht's denn den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch? Sie dürfen sagen, dass es ihn nicht braucht.
Ich glaube schon, dass es ihn braucht. Es braucht ihn in seinem Kern und einen sehr starken Kern übrigens, damit wir uns da nicht missverstehen, da muss richtig Geld auch da sein. Selbstverständlich in Zeiten wie diesen ist Institution, die einem kritisch zweifelnden Journalismus verpflichtet ist, der Interessen von Dritten nicht ausgeliefert ist. Ich bin ein strikter Freund der Trennung von Geschäft und Redaktion immer gewesen. Und wo sich das auflöst, bin ich gleich mal weg. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir dafür kämpfen, dass unabhängiger Journalismus erhalten werden kann. Und deshalb braucht es auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil ich Nachrichten hören möchte, denen ich vertraue. Was es vielleicht weniger braucht, ist den Showmaster ÖRR, den es ja auch gibt, den öffentlichen Rundfunk als Generalveranstalter für Unterhaltung aller Art. Das halte ich für wirklich für ein sekundäres Ziel, wenn überhaupt eins.
Dann heißt es aber immer aus den Etagen, die das verteidigen, ja, das brauchen wir für die Akzeptanz.
Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube das nach wie vor nicht. Ich glaube, dass man das dafür braucht, dass man einen größeren Apparat etablieren kann. Ich glaube, dass man sehr, sehr viel mehr in die Redaktionen Aktuelles stecken müsste, dass man sehr, sehr viel mehr gute Nachrichtensendungen, gute Talkshows machen müsste, dass man auch in den neuen Medien stark repräsentiert sein müsste mit diesen Positionen, dass man starke, unabhängige Redakteurinnen und Redakteure haben muss, Journalisten, gestärkte Freie übrigens auch, die ganz große Teile dieses Programms machen. Ich bin selber selbstständig und weiß, wie oft die an der Seite stehen, sozusagen dieser ganzen geordneten Unternehmenswelt. Das sind oft die Leute, die tatsächlich den wesentlichsten Teil des Programms machen. Und da ordentlich drauf zu gießen, da bin ich sehr dafür, da bin ich nicht für Sparprogramme. Für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der uns dabei hilft, diese Fake News zu bekämpfen, setze ich mich mit Feuer und Flamme ein.
Vorhin, als wir den Bob Dylan-Titel gehört haben, hätten wir auch über ein Wort, das bei Ihnen oft auftaucht, das schwierig ist, reden können, nämlich die Ambiguitätstoleranz. Mhm. Was meint das?
Andere aushalten zu können, anderes aushalten zu können, tatsächlich Widersprüche aushalten zu können zwischen dem, was man tut. Also das gute alte Spiel der Demokratie, das so selten wirklich richtig gespielt wird, dass ich wissen muss, dass es eben jeder seine Interessen hat und dass wir uns zusammenraufen und zusammenreden müssen, um einen Punkt zu finden, dass wir alle leben können. Das ist die Idee, sonst brauchen wir gar keine Demokratie. Demokratien dienen dem Ausgleich von Interessen, nicht dem Nivellieren und nicht dem Gleichmachen, sondern der Möglichkeit, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann, so gut es geht. Und das ist das Spiel. Und das möchten viele nicht spielen, weil sie an reinen Konsum gewöhnt sind, an das Einfache bekommen, an das Einfache teilhaben dürfen. Und das müssen wir wiederbeleben. Und es muss allen klar sein, die Demokratie und die Freiheit erhalten wollen, dass das ein Stück Arbeit ist, das sich nicht von selber tut und dass immer die schuld sind, die es nicht tun.
Mein Blick geht zur Uhr, unsere Radiozeit, nämlich die Zwischentöne mit dem Wirtschaftspublizisten Wolf Lotter, neigt sich ihrem Ende zu. Es gibt noch eine Schlussmusik, Queen mit David Bowie, Under Pressure. Ich hoffe, Sie, Herr Lotter, waren hier nicht under pressure. Und wenn, man kann drucklos werden, indem man bei dem Titel jetzt mitsingt. Vielen Dank, Wolf Lotter, für den Besuch.
Vielen, vielen Dank. Danke.
Am Mikrofon war Florian Felix Wey. Kommende Woche hat mein Kollege Julius Stucke die Lautenspielerin Petra Nachtmanova zu Gast. Und es handelt sich hier um eine ganz besondere Laute, nämlich die anatolische Balama. Ich hoffe, ich habe beides Namen und Instrument richtig ausgesprochen. Sonst gibt's Drucke vom Julius Stucke. Pressure eben.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.